Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 100 Ziele im Iran beschossen, darunter Atomanlagen und Raketenabschussrampen. Der Iran hat daraufhin Israel mit 100 Drohnen und Raketen angegriffen. Laut Medienberichten wurden alle abgefangen, einige vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten. Der saudische Außenminister kündigte an, mit seinen Amtskollegen im Iran, in Jordanien und Ägypten über die Folgen des Angriffs zu diskutieren.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst. Dafür gibt es eine feststehende Rentenanpassungsformel. Auf der Grundlage hat das Kabinett die Erhöhung im Mai per Verordnung beschlossen.
Der Bundesrat hat außerdem zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Mit dem Investitionspaket will die Bundesregierung Unternehmen steuerlich entlasten. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden. Der Verteidigungsexperte der linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im rbb24-Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem, den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, stattdessen einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Dienst verletzt wurden oder krank geworden sind. Der Generalsekretär des Verbandes Eckert begrüßte aber zugleich den Veteranentag. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für die mehr als 10 Millionen Veteranen, sagte Eckert im rbb24-Inforadio. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3. Nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Grünow 18 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. Es beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Eve Schmidt.
Und? kommt. Freuen Sie sich schon aufs Wochenende. In meiner Straße in Babelsberg ist am Sonntag Flohmarkt. Irgendwie hoffe ich ja noch, dass die eben angekündigten Gewitter und dieser Starkregen da doch nicht gerade losgehen. Drücken Sie mal bitte die Daumen. Nochmal Fahrt aufgenommen zum Schluss. Kito Gatto heißt der Komponist dieser Musik. Accorte Musical, das Ensemble, das war die Tarantella Partenope. Hier ist Radio 3 vom RBB. Und es gibt gleich noch eine besondere neue Aufnahme hier. Dafür ist jetzt Matthias Keter bei mir im Studio. Es geht um Musik von Adolphe Adam, der Name dieses französischen Komponisten. Der hat bis heute einen guten Klang, neben einigen komischen Opern. Und Matthias, ich muss gestehen, ich kannte auch die Oper Griseldis allerdings von Massenet. Ich glaube, die haben wir sogar sogar hier auch mal besprochen. Jetzt geht es aber um die Griseldis von Adam. Ja. Und das ist Ballettmusik?
Das ist Ballettmusik. Ich erzähle auch gleich was dazu. Es gibt nämlich erstaunlicherweise da auch ein paar Überraschungen, die vom Ballett abweichen und in Richtung Oper gehen. Aber es ist ganz interessant. Man denkt, Griseldis, das ist ein Thema in der Oper, das wurde immer wieder aufgegriffen. Wir haben tatsächlich, glaube ich, mal zusammen eine Massenet-Fassung besprochen. Das gibt es aber auch bei Scarlatti. Hat hiermit aber gar nichts zu tun, zu meiner eigenen Überraschung. Völlig andere Handlung. Ich habe rausgefunden, das liegt daran, dass es eine Hommage war an Frau Grisi, an Carlotta Grisi. Okay. Das war die Tänzerin, die das gesungen hat. Man hat hier also schmeicheln wollen. Griseldis, Grisi. Deswegen hat man diesen Titel gewählt.
Aber nichtsdestotrotz, das kennt man irgendwie nicht von Adam eher. Also nee. Giselle war ja so sein Kassenschlager. Ne?
Ja.
Aber das Label Naxos hat jetzt diese Griseldis, dirigiert vom Ballettspezialisten Dario Salvi, rausgebracht. Wie viele Ballette gibt es eigentlich von Adam?
Naja, so nach Quelle und Nachschlagewerk, das variiert ein bisschen. 13 oder 14 Ballette gibt es von ihm. Also und zwei davon waren immer vergleichsweise sehr populär. Giselle und mit ein bisschen Abstand der Corsar. Die anderen werden eben jetzt allmählich wiederentdeckt. Und das Besondere ist eben, dass das Label Naxos sich dahinter klemmt und mit Griseldis erscheint jetzt bei denen bereits das 5. Ballett komplett auf CD. Da gibt es also so seltene Sachen wie das Patenkind der Feen, sehr schöne Titel, oder Orpha. Und ich finde das toll, dass das Label das macht und dass eben diese Tradition jetzt auch hier mit Griseldis fortsetzt.
Aber warum machen Sie das? Was ist so besonders an Adams Balletten?
Ja, der ist schon ganz wichtig für die Geschichte des Balletts. Das ist der erste bedeutende, überhaupt moderne Ballettkomponist. Derjenige, der quasi das Handlungsballett jetzt nicht gerade erfunden hat, aber zur romantischen Großform, könnte man sagen, erhoben hat. Also ohne ihn ist dieser Wandel von der vergnüglichen Tanzeinlage, die es ja vor allem in Opern gab, eben zum programmatischen Abend à la Schwanensee, wo man dann eben auch ein paar Stunden drin sitzt im Ballett, gar nicht denkbar. Und er hat eben dem Ballett auch entscheidende Schübe verpasst in Richtung Moderne. Er hat zum Beispiel das Leitmotiv im Ballett dann ins Ballett eingeführt. Er hat große Spannungsbögen gebaut innerhalb der Akte und vieles mehr.
Und Griseldis ist jetzt auch so ein innovatives Ballett?
Ja. Ungeheuer innovativ, 1848, um mal so eine Hausnummer zu nennen, wann das aufgeführt wurde. Und das ist besonders spannend, weil hier Adam versucht, das Ballett eben auch um die Attraktionen der Oper zu erweitern. Zum Beispiel gibt es einen unsichtbaren Summchor, könnte man fast sagen, der im Vorspiel auftaucht.
Schon abgefahren.
Ja.
So viel zum unsichtbaren Summchor im Vorspiel. Matthias, du hast schon erwähnt, dass Griseldis besonders innovativ auch ist. Wie macht sich das noch bemerkbar? Vielleicht auch, worum geht es da eigentlich? Weil du hast ja gesagt, völlig andere Handlung, als was man so kennt.
Ja, also das ist der übliche, sag ich mal, pseudoromantische Kram, der damals hochmodern war in den 1840ern, an der Oberfläche zumindest. Also es ist wieder so ein Märchending, Prinz und Prinzessin, die sich da finden wollen. Und das spielt in so einem surrealen Moldawien, also irgendwo da, das kannten die auch nicht so genau, irgendwo im böhmischen Wald. Und es gibt da eben auch wilde Wälder, Beschwörungen, eine große Hypnoseszene, Mesmerismus, wie man damals sagte. Es wird viel geflogen auch, also alles wie gehabt. Aber wenn man genauer hinsieht, dann staunt man doch über die aufklärerische Struktur in diesem Werk. Also Adam wollte mehr schreiben als nur ein Ballett von der Stange. Und diese Bilder, diese Tableaus, sind den fünf Sinnen gewidmet. Das finde ich eine schöne Idee. Also die sind dann immer überschrieben mit Sehen, Hören, Berühren, Riechen, Schmecken. Und das letzte Bild, das ist dann nochmal so eine Transzendenz. Das heißt dann sozusagen Einsicht, wo man dann so eine, auf so eine höhere Sphäre und so. Das ist ganz schön philosophisch für so einen Entertainment-Komponisten. Und nicht nur das, also Adam hat sich ja auch bemüht, also eine sehr komplexe Handlung zu vertonen und eben nicht so viel Dekoratives. Es gibt erstaunlich viel handelnde Elemente. und nicht so viel drumrum, Brimborium, wo dann nur so auf und ab getanzt wird. Das ist zum Teil auch sehr schön instrumentiert in fast Meyerbeer'scher Orchestrierung.
Sehr melodiös. Das war jetzt aus dem fünften Bild, die Eröffnung des Transzendentalen.
Ja, genau. Das ist ja auch der Höhepunkt.
Aber was du so erzählst, das klingt schon nach einem spannenden Werk. Ist es denn jetzt auch spannend umgesetzt?
Na, es hapert schon an einigen Stellen und das betrifft vor allem das Vokale eben auch. Also der Clou ist, dass dieses Stück zugeschnitten ist. Ich habe schon erwähnt, für einen Megastar, Carlotta Grisi. Die hatte sich damals rar gemacht und man hat sich überlegt, man muss jetzt der Primadonna auch was bieten, dass sie wieder zurückkehrt auf die Bühne. Und da hat man eben nicht nur mit diesem Titel gelockt, sondern ihr auch gesagt, die war ein Multitalent, die konnte auch sehr gut singen. Die ist eine Cousine der anderen Grisi, die da berühmt war auch als Sängerin. Und deswegen hat man ihr auch ein paar Takte Musik reingeschrieben zum Singen.
Das ist ja auch,
ja, die singt. Und da hätte ich mir, sie tanzt und singt. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber sie hat eben auch zwei Momente, wo sie singen darf. Und das ist hier natürlich auch zu hören. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass diese Maria Jelic, die hier eingekauft wurde, dass man da vielleicht nochmal eine Stufe höher gegangen wäre, weil das ist dann ja auch schon der Höhepunkt des Werks und das floppt hier doch ganz schön. Ich verstehe schon, dass man sich dann sagt, Mann, du hast hier nur 16 Takte zu singen, da dann musst du jetzt nicht gerade Primadonna sein.
Ja,
aber
verstehe.
Da hätte ich mir vielleicht eine gewünscht.
Ja, ich finde es aber trotzdem total außergewöhnlich, dass in einem Ballett überhaupt gesungen wird. Aber
ja,
du
das
hast
ist schon
es ja
schräg.
Erklärt. Ja, genau.
Ja.
Dario Salvi, der Dirigent, ist Ballettspezialist. Ist er also genau der Richtige für dieses Werk?
Ja, ist es insofern, ist eben die Seele solcher Entdeckungen. Insofern ist er schon der Richtige. Man muss das so deutlich sagen, wenn es den Mann nicht gäbe, dann hätten wir diese Musik wahrscheinlich nicht auf CD. Also der sucht in Archiven, der ediert das Material, klemmt sich mit enormer Leidenschaft hinter solche Projekte. Aber im Detail ist er dann doch nicht immer elegant, finde ich. Ich finde seine Art zu dirigieren in der letzten Zeit vor allem auch bei anderen Aufnahmen ein bisschen zu effekthascherisch. Also die Tutti werden oft sehr harsch und sehr rasselnd durchgeklappert mit Berserkerwut und was dann eben bei Adam manchmal auch so ein bisschen kurkapellig klingt. Das ist schade. Also diese Sofia-Philharmonie, die kommt ihm auch so ein bisschen entgegen und entwickelt eine etwas plakative Lust an rumsigen Effekten. Das ist, macht natürlich oberflächlich gesehen was her, aber auf die Dauer raubt es dem Adam dann auch ein bisschen die Eleganz.
Nee, so richtig elegant ist es
nicht. Man spielt es ja im Böhmischen Wald, insofern könnte man argumentieren.
Rumtata. Genau, aber sag mal, vielleicht liegt es doch eher auch am Orchester und nicht am Dirigenten?
Ja, und vielleicht auch am Ort. Also Salvi klang jedenfalls mit anderen Klangkörpern schon substanzieller und auch subtiler. Und hier kommt auch noch was sehr Merkwürdiges hinzu. Das ist diese Aufnahmequalität. Der Raum wirkt erstaunlich ungeeignet. Das ist so was Topfiges, so ein dumpfer Hall. Wir haben das auch gehört. Das stört auf die Dauer. Angeblich, ich habe mal das Kleingedruckte gelesen, ist es der Saal der Philharmonie. Sinfonie in Sofia. Ich kann das gar nicht so richtig glauben. Und dann was ganz Seltsames, mitunter kommt es sogar zu Verzerrungen des Klangs, so als würde ein Masterband leiern. Ich hoffe nicht, dass man in Sofia noch aufnimmt auf Band, sondern ich gehe mal davon aus, dass die auch schon im digitalen Zeitalter angekommen sind. Aber es klingt manchmal wirklich sehr merkwürdig, so ein bisschen nach 90ern. Ich habe da keine Erklärung dafür. Das ist mir auch schon beim Ballettvorgänger aufgefallen, bei Orpha, was er aufgenommen hat, auch für Naxos. Das ist schon sehr schräg auch.
Aber sag mal, das klingt jetzt schon eher nach einem Verriss. Also ist jetzt im Grunde keine so umwerfende Neuerscheinung. Die wurde sogar als Weltpremiere angekündigt.
Ja, es ist ja auch eine. Naja, wir haben früher mal gesagt, die Belcanto-Fans, wenn man sich dann so getauscht hat, Sachen, obskure Radiomitschnitte, rare Opern, das musst du dir schön hören. Ja. Und das ist auch ein bisschen hier so. Also diese Mängel, da muss man ein bisschen drüber weghören. Das geht auch eben in dem Bewusstsein, dass das sehr spannende und sehr innovative Musik eben ist, die wahrscheinlich nie wieder so aufgenommen wird. Das kriegen wir eben auch nicht mit den Wienern oder mit den Berliner Philharmonikern. Davon gehe ich jetzt mal aus. Deswegen muss man auch ein bisschen zufrieden sein mit dem, was wir jetzt hier haben. Und es ist ja über weite Strecken auch solide gespielt. Also wen das Repertoire interessiert, der sollte sich da trotz der aufgezählten Mängel nicht abhalten lassen, sich das anzuhören.
Na los, eins hören wir noch.
Ja, wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus dem 5. Bild.
Danke, Matthias.
Thank you.
Das Philharmonische Orchester Sofia, geleitet von Darius Salvi, hat die Ballettmusik Griseldis von Adolphe Adam aufgenommen. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem 5. Bild. Matthias Keter war so ein bisschen gespalten, also so richtig doll begeistert war er nicht. Auch wenn da eine erstaunlich raffinierte Instrumentierung am Start ist. Überhaupt hat Adam originelle Einfälle gehabt und mindestens die Adam- und Ballett-Enthusiasten sollten sich davon nicht abhalten lassen, das Ganze zu hören. Die Besprechung gibt es jetzt ein Jahr lang unter radio3.de. Man kann sich ja auch anhand der Hörbeispiele nochmal vergewissern.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Theaterregisseur Peter Zadek.
Wer Hamlet spielen will, ist schon mal falsch besetzt.
Das waren gleich mal drei Sätze aus Ray Vaughan Williams' Suite de Ballet für Flöte und Streichorchester, also in diesem Fall für Anna Noakes und das Royal Scottish National Orchestra. Es ist 12.31 Uhr.
Radio 3. Kultur kompakt.
Wieder mit Thorsten Förster. Als Kultursenatorin hat Sarah Whittle-Wilson einen ziemlich vollen Kalender. In der Freizeit greift sie ja auch zur Geige, hat sie erzählt. Öffentliche Auftritte mit dem Instrument sind aber wahrscheinlich nicht zu erwarten, oder? Vielleicht mit einer Ausnahme?
Möglicherweise. Die Kultursenatorin, die spielt eben gerne als Ausgleich zum Job auf der Geige und sie sagt, das ist meine seelische Nahrung. Das hat sie der Deutschen Presseagentur gesagt. Sie spiele in drei verschiedenen Gruppen und schaffe es ungefähr alle 10 Tage. Zum Spielen zu kommen. Erst kürzlich hat sie in einem Streichquartett gespielt, das hat die parteilose Politikerin erzählt, und alle haben dann zu ihr gesagt, hast du wirklich noch Zeit? Und sie habe dann gesagt, wenn ich für das keine Zeit mehr habe, dann ist meine psychische Gesundheit gefährdet. Kluge Frau. Whittle-Wilson ist als Kultursenatorin die Nachfolgerin vom Anfang Mai zurückgetretenen Joe Charlo von der CDU. Vor ihrem Wechsel in die Kulturverwaltung war sie in der Musik beschäftigt. Sie war Rektorin der Berliner Hochschule für Musik Hans Eisler. Öffentliche Auftritte, du hast gesagt, sind von ihr vermutlich nicht zu erwarten. Eine kleine Ausnahme gibt es. Sie ist ein Fan vom Symphonic Mob des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Bei diesen Symphonic Mobs, da musizieren viele hundert Musiker, Musikfans, Amateure gemeinsam. Und die nächste Ausgabe, die ist schon morgen in der Mall of Berlin. Mit dabei Werke von Mahler, Elgar oder auch von Beethoven.
Und mit dabei ist unser Redakteur Christian Schruff, der wird nämlich 3 Einspielungen hier machen. Ich werde mit ihm reden können, morgen bei Klassik bis 2 in der Stunde von 13 bis 14 Uhr. Da geht's noch nicht los, ich weiß, das ist das davor, aber dann sind wir gut vorbereitet, okay? Ja, wir sind gespannt, ob die Kultursenatorin dann morgen mit dabei ist und vielleicht auch ihre Geige schenkt. Mal gucken. In der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister gibt's ab morgen eine Ausstellung zu bedeutenden Ateliers in Antwerpen im 17. Jahrhundert.
Ja, und die trägt den schönen Titel Teamwork in Antwerpen. Grundlage dafür ist ein Forschungsprojekt zu den Beständen flämischer Malerei eben in der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden. Und neuesten Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit zufolge schlossen sich diese Künstler verschiedener Malwerkstätten nämlich zusammen und haben dann Gemälde in effizienzorganisierten Arbeitsprozessen gemeinsam gestaltet. So sagt es die, Dresdner Gemäldegalerie. Und diese Ausstellung, in der sind Leihgaben auch aus anderen Museen und Privatsammlungen, aber eben vor allen Dingen auch eigene Werke. Und man muss sich das so vorstellen, dass dann verschiedene Künstler, die spezielle Aufträge oder spezielle Fachgebiete hatten, einer eben für Bäume, einer für Porträts, einer für Obst, die haben sich dann zusammengetan.
Die malen zusammen das.
Genau. Das war auch zu sehen übrigens in der Franz-Hals-Ausstellung gerade, die in Berlin war. Da wurde das auch bei einem Bild erklärt. Da gab es jemanden, der hat Bäume gemalt und dann war von dem noch ein anderes Bild. Dann sah man, ja, das ist dessen Baum.
Bisschen wie im Kindergarten.
Ja. Und die Kulturministerin Sachsens, Barbara Klepsch, die hat jetzt zu dieser Ausstellung gesagt, die verdeutliche die Bedeutung des Dialogs in der Kunst. Zu sehen sind dann mehr als 80 Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken. Und das Tolle ist, mehr als die Hälfte dieser Werke aus eigenem Bestand der Dresdner Gemäldegalerie, die waren seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht wieder gezeigt worden. Teamwork in Antwerpen heißt das Ganze in der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden von morgen an bis zum 5. Oktober.
Und das ist nur wirklich nicht weit weg und Dresden lohnt sich eigentlich immer mal vorbeizukommen.
Finde ich auch.
Ja, also jetzt auch zu dieser Ausstellung. Vorgestern sind ja die Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater Berlin gestartet. Das Festival ATT, das zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum und es bietet auch Autoren und Autorinnen die Möglichkeit, an neuen Stücken zu arbeiten. Und das wird jetzt dein Tipp, glaube ich.
Genau, das ist dieses Festival ATT, das versteht sich ja als kreativer Motor. Das ganze Jahr über fördert es in Ateliers die Entstehung von neuen Theatertexten und es eröffnet Diskussionsräume für Zeitgenossen im deutschsprachigen Raum und weltweit. Und jeweils im Sommer dann präsentiert das Festival die spannendsten Stimmen der neuen Dramatik. Der Festivalleiter Bernd Isele, der war bei uns auf Radio 3 und hat erzählt, wie Theaterautoren gesellschaftlich relevante Themen aufspüren.
Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. Theaterautorinnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Ja, Seismographen für das, was gerade in der Gesellschaft so vor sich geht. Morgen gibt's bei den Autorinnen-Theatertagen das Stück Fremde Seelen. Da geht es um einen Pfarrer vor 20 Jahren, der in einem kleinen Dorf in den Schweizer Voralpen ermordet wurde, umgebracht wurde, starb. Und es geht um Familiengeschichten, um Glaubensfragen, aber auch um Rassismus, denn dieser Pfarrer, der war vietnamesischer Herkunft. Fremde Seelen, das ist eine internationale Koproduktion, die gibt's morgen in den Kammerspielen des Deutschen Theaters. Das Stück ist auf Deutsch und Französisch mit Übertiteln. Die Karten kosten ab 30 Euro.
Sagst du noch, wann es losgeht oder weißt du das jetzt nicht? Weil wir haben nämlich ein paar Radio-3-Karten dafür. Da guckst
nicht.
Du draußen bitte
das
noch
Das muss
mal.
Ich gleich noch
du
mal nachgucken.
Du flitzt jetzt bitte raus, Thorsten, weil sie können jetzt genau für diese Produktion Fremde Seelen Karten von Radio 3 bekommen. Sie müssten nur unsere Telefonnummer anrufen. 030 30 20 00 40 30 20 00 40 in Berlin.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit einer europäischen Erstaufführung. The Passion of Octavius Cato. Octavius Cato war Bürgerrechtler und wurde auf offener Straße von einem Weißen erschossen. Der Komponist Uri Caine erzählt diese Geschichte und verbindet Gospel, Jazz, Klassik und Avantgarde. Die Gospelsängerin Barbara Walker ist zu erleben und Uri Caine selbst auch, als Pianist mit seinem Jazz-Trio. Das DSO-Konzert verstärkt die antirassistische Botschaft mit zwei weiteren Werken. Jesse Montgomerys Hymn for Everyone und Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. André Raffel dirigiert das Konzert. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Am Sonntag in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Andante cantabile, also mäßiges Tempo, liedhaft kommt dieser zweite Satz daher. Er stammt aus Peter Tschaikowskis Streichquartett Nummer 1 und er wurde gespielt vom Streichquartett der Staatskapelle Berlin. Radio 3 ist hier. Ich habe es hier vor mir liegen, das Heft zur Grand Tour. Ich mag das ja lieber, als immer im Internet schauen zu müssen. Heute gehen sie los, die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, dieses Sommerfestival, das nun wirklich auf ganz besondere Orte zurückgreifen kann. Da gibt es in Potsdam ja jede Menge davon. Neu auch die Orangerie im Schlosspark, die diesmal dabei ist, oder Schloss und Park Paritz. Der neue Garten ist wieder mit dabei. Babelsberger Park, nicht zu vergessen, das Fahrradkonzert. Ja, und mit dabei am heutigen Eröffnungskonzert in der Friedenskirche ist auch dieses tolle Ensemble hier, das Hoch Orchestra. Ja, das war das Hoch Orchestra aus Katowice mit Musik von André Caprin. Heute spielt dieses Orchester das Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Dazu noch Solisten, Counter, Tenor und Flöte ist auch noch solistisch dabei. Ich glaube auch die Leiterin spielt Geige solistisch. Von Prag bis London singt man Italienisch. Da gibt es dann virtuose Arien aus der Glanzzeit der italienischen Oper in Europa. Dazu Instrumentalwerke ab 20 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci. Heute. Es gibt noch Karten und das ist ja dann auch erst der Anfang der Musikfestspiele. Sie gehen bis zum 29. Juni. Thank you. Ich sag nur Abracadabra. So heißt das neue Album von Béatrice Berühe, wo auch Paul Dukas' Zauberlehrling dabei ist, nur eben pur für Klavier. Kennen Sie Emile Bernard? Ich meine den Komponisten und Organisten. Er hat gern für kleinere Besetzungen komponiert und das CO Chamber Orchestra, ein Bläserensemble, ist auch bei ihm fündig geworden. Ein Doppelquintett, das gibt's nach eins auf Radio 3.
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion-Jazz, Neo-Soul-Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel hat offenbar eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Iranische Medien berichten von Explosionen, unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon bei den nächtlichen Angriffen angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Die Internationale Atomenergiebehörde kritisiert die israelischen Angriffe auf den Iran. Vom Sitz der IAEA in Wien, Silke Hane.
IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte in Wien, Atomanlagen dürften niemals angegriffen werden, unabhängig von den Umständen. Das könne Menschen und der Umwelt schaden. Solche Angriffe hätten schwerwiegende Folgen auf die nukleare Sicherheit sowie den regionalen und internationalen Frieden. Grossi rief alle Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Grossi sprach sich zudem für eine diplomatische Lösung der Probleme aus, die das iranische Atomprogramm mit sich bringe. Er sei bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Nuklearanlagen zu gewährleisten.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch vor der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Prospesch, RBB24.
Als größten Treiber